Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir treffen eine Fotojournalistin, die eine Freundin und Kollegin verloren hat. Sie saß nämlich direkt neben ihr, als sie erschossen wurde. Jetzt kuratiert sie eine Ausstellung mit Fotos der Getöteten, um an sie zu erinnern. Fotos, die vom Leiden, aber auch von der Hoffnung im Krieg erzählen. Dann sind wir zum Telefonieren verabredet mit dem Künstler Olafur Eliasson. Weltweit aktiv und prämiert, ein Meister des Lichts. Das ist immer sein Thema gewesen. Viel Transparenz. Diesmal hat er was Besonderes gemacht. Er hat nämlich Fenster in einem Dom entworfen. Bin gespannt, was er über sein Verhältnis zu Gott und der Welt erzählt und welche Rolle Kunst darin spielt. Dann wollen wir wissen, wie ein zusammengebrochener Politiker noch einmal für zumindest 24 Stunden aufgepäppelt werden muss, weil ist ja heiße Phase des Wahlkampfs. Dann fragen wir, warum immer mehr Architekten in Städten mit Holz bauen und was Kunst gegen den Klimawandel tun kann. Das hat gegründet die erste Klimabiennale. Zeit für einen der berühmtesten Künstler der Gegenwart. Ein Mann, der viel mit Licht arbeitet, der eher Werke schafft, die auch mal vergehen dürfen. Jedenfalls vielleicht nicht unbedingt der klassische Kandidat für Kirchenfenster in einem alten Dom. Olafur Eliasson nämlich, dänisch-isländischer Künstler mit Atelier in Berlin, hochprämiert. International aktiv. Das mit den Kirchenfenstern, da reiht er sich auch schon ein bisschen ein bei den Kollegen Gerhard Richter, Markus Lüpertz und Marc Chagall. Also schauen wir doch mal, wo er sich selber sieht. Am Sonntag werden die Fenster von Olafur Eliasson im Dom zu Greifswald eingeweiht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Verbindet Sie mit dem Greifswalder Dom?
Es in erster Linie ist ja der Dom oft in die Bildern von Caspar David Friedrich zu sehen und dass ich mir sehr stark und auch früh in meinem Leben für den Friedrich interessiert hat und inspirieren lassen hat, ist das deswegen als Anfang ganz interessant für mich gewesen. Der Bruder von Friedrich hat ja selber die Interieur in der Kirche gemacht und der Friedrich selber war ja scheinbar sehr, sehr oft da und so weiter. Kommt ja daher.
Was verbindet Sie mit Caspar David Friedrich?
So seine Beziehung zur Natur. Der war ein Maler erstmal, einen sogenannten deutschen Romantiker. Und der hat sich sehr stark mit Natur auseinandergesetzt, die Erlebnis von Natur vielleicht insbesondere oder und die Frage, was ist dann überhaupt Natur oder was ist Natur und Kultur, wie stehen die Menschen zur Natur? Und in der Romantik war ja oft was Träumerisches, Ephemerisches, Sehnsucht, Melancholie und so weiter ein Thema, also die unfassbare Größe des Natur. Heute ist ja auch eine Zeit, wo die Natur auch sehr, sehr wichtig ist und vielleicht ist er eben das unauffassbar, nicht mehr so unauffassbar, weil wir gucken ja jetzt gerade bezüglich der Natur direkt in die Klimakrise hinein. Und so hat mir also sehr lange schon Natur interessiert, aber insbesondere die menschliche Verhalten der Natur gegenüber oder die Beziehung zur Natur oder das, was man auch als Naturkultur nennen können, weil heute gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr diese Idee, dass hier einerseits ist Natur, andererseits ist Kultur. Ich würde wie Donna Haraway sagen, das heißt mittlerweile Nature Culture, Naturkultur.
Welche Motive haben Sie dann gewählt für die Kirchenfenster? Die brauchen ja schon christliche Bezüge, das nun mal relativ sicher.
Also der Kirchenfenster, ich habe da einen Farbverlauf. Ich habe auch, das ist ja mit Bleiverglasung, so wie man das früher auch gemacht hat, gemacht. Und ich habe im Prinzip ein Motiv, was sehr, sehr minimal ist, unten in der Fenster. Das Fenster ist ja sehr, sehr hoch. Also der Ostfenster hinter dem Altar. Sehr, sehr hoch. Was ist es? 24 oder über 20 Meter. Und die Fenster ist unten in Quadraten und oben in Kreisen geteilt. Und geometrisch wie so ein Verlauf verwandeln sich die Quadraten in Kreisen. Und außerdem ist das ein Farbverlauf. Unten ist es rot, also warme Farben, die erdliche Farben. Und oben ist es blau. Und das läuft dann quasi von rot, orange, gelb, grün ins Blau. Wie, man könnte ein bisschen wie so ein Regenbogen, ein bisschen wie so ein Himmel vielleicht auch. Und da kommt er ganz oft in die Friedrich, die Malerei von Friedrich, kommt er so, der Himmel im Hintergrund von seinem Motiv ist er oft in einem so ähnlichen Farbverlauf auch zu sehen. Und insbesondere ein Bild, wo auch so drei Fenster sogar zu sehen ist, das heißt Hüttens Grab von Friedrich. Und in diesem Bild ist, ich habe mir da von diesem Bild auch stark inspirieren lassen. Und der Farbverlauf bei mir ist nicht genau das gleiche, aber hat so einen ähnlichen Verlauf, wo das unten, was ja bei der Horizont am nächsten ist, sehr, sehr weit weg ist, das ist ja bei der Horizont. Oder der Himmel über uns, wenn man so hochgucken würde, der ist quasi näher dran und der hat eine andere Farbe. Und so ist es ja auch, wenn man aus dem Fenster Richtung Osten guckt, ins Morgenslicht oder in die Morgendämmerung hinein, ist auch so einen ähnlichen Farbverlauf, was man vielleicht sogar in der Himmel auch, also vielleicht nicht genauso, aber schon so auch sehen könnte.
Hm. Wo ist da die Brücke zur Religion? Also ich habe jetzt ja oft das Wort Himmel gehört, aber wo ist die Brücke zu Gott, um den es ja geht in dieser Kirche?
In erster Linie ist es ja ohnehin eine Kirche und das ist ja, glaube ich, so, dass die Menschen, was sich in diesen spirituellen Raum hineinbewegt, die haben ja natürlich einen Bezug zu diesem Raum und der Licht, also der Rolle des Lichts oder Beziehung zu Licht, auch in der Bibel und der ganzen Geschichte, ist ja sehr, sehr zentral. Und der Wahrnehmung von Licht ist auch über die Wahrnehmung von den Farben und wie das Licht so durch die Fenster kommt, auch sehr stark. Der Regenbogen in sich, wann sie jetzt, und das muss man aber alles allerdings nicht wissen, das ist ja so, ich glaube, in dem Buch des Genesis, das ist ja der Alte Testament allerdings, da erscheint ja der Regenbogen als ein Friedenszeichen, weil man dann wirklich so einen ganz klaren, konkreten Bezug, könnte man sich ja darauf beziehen, dass der Regenbogen erscheint ja nachdem, dass Noah die Tieren, glaube ich, in Sicherheit gebracht hat. Und nach hinten kommt das Unwetter vorbei, der Sturmflut, der ist jetzt hinüber und dann erscheint ein Regenbogen. So könnte man sagen, dass der Regenbogen oder überhaupt solche Naturphänomene ja oft in die Geschichte auch mit Spiritualität oder mit Kontemplativität in Verbindung gesetzt, was Übernatürliches. Das muss ja Gott gewesen sein. Man da so ein Regenbogen, das ist ja ein Zeichen, könnte man früher sagen. Und da ist so ein Himmelsverlauf, das ist eine fantastische Naturereignis oder ein Naturphänomen. Ich glaube, da Leute sich in Bezug zum gehen jetzt in die Kirche, ich setze mich rein, da gibt es eine Hochzeit oder gibt es ein, das ist Weihnachten oder Ostern, oder je nachdem. Und dann ist natürlich zu jeder Jahreszeit spielt der Licht eine andere Rolle, weil jede Woche ist ja der Licht auch ein bisschen anders, der Sonne steht früher oder später auf und so. Und da ist, glaube ich, der Bezug zum Religion ist in der Auffassung oder in der Erlebnis von was auch immer die Leute selber sehen. Ich habe ja nicht ein Vorschrift oder wie soll es sein, ein pragmatischen oder dogmatischen Regelbuch, wonach man sich meine Kunstwerke angucken müssen, um der richtige oder falsche Erlebnis zu haben.
Hm. Aber was ist Ihr persönlicher Begriff von Religion oder Spiritualität?
Ich glaube, ich bin als spiritueller Mensch auch aufgewachsen. Ich habe ja ständig und jahrelang mir mit Kunst auseinandergesetzt. Ich bin in einer Gesellschaft, ich bin in Dänemark aufgewachsen, bei isländischen Eltern. Meine Familie war zum Teil sehr religiös oder mittelreligiös und einige waren nicht besonders religiös. Ich habe mir mit Religiosität stark vielleicht über die Architekturgeschichte vielleicht eher in Bezug gesetzt, die Geschichte von kontemplativen Räumen, verschiedenste Religionen auch. Und ich glaube, unsere Gesellschaft allgemein, also wir sind ja in Nordeuropa hier und ich bin in Dänemark und da ist natürlich sowieso die dänische Gesellschaft, die dänische Demokratie, könnte man sagen, auch sehr stark von der Religion auch beeinflusst. Die Kirche hat eine enorme Rolle für die Gestaltung unserer Gesellschaft. Und so ist, ich glaube, man kann nicht sagen, dass ich überhaupt nicht von der Kirche auch beeinflusst bin. Ich bin ja selber auch konfirmiert und getauft und so weiter und so fort. Obwohl ich nicht jetzt sagen würde, ich bin eine typisch klassische religiöses Mensch. Ich bin aber allerdings schon sehr stark mit Spiritualität beschäftige ich mich dann schon sehr.
Hm. Gleichzeitig laufen der Kirche ja die Menschen weg. Immer mehr Menschen treten aus. Warum?
Ja, wahrscheinlich, weil die keine so tolle jungen Künstler, so wie ich, die Fenster machen lässt. Aber nein, ich meine, die Kirche ist ja ein sehr langsames Wesen und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Ich will nicht jetzt genau antworten, warum die Menschen die Kirche weglaufen. Ich glaube, da gibt es einige Antworten darauf. Der Rolle von Spiritualität in unserer Gesellschaft leidet, könnte man insgesamt sagen, weil das ja alles auf, also jede Art von Erfolg oder Success ist ja nur auf quantifizierbaren Arten und Weisen gemessen. Diese Idee, dass man auch eine Beziehung zum was nicht quantifizierbares haben können, das ist ja manchmal eher erschreckend für Leute. Also was ist überhaupt Freude? Wann bin ich auch wirklich glücklich? Wann fühle ich mich wohl? Wann fühle ich mich zu Hause? Was ist überhaupt zu Hause? Alles, was man nicht so messen kann. Was ist Liebe? Bin ich überhaupt verliebt oder ist es was anderes? Und ich glaube, die Kirche hat ja, und das nicht nur, ist ja klar, aber die Kirche hat sich ja oft dafür eingesetzt, dass wir müssen mit Sachen, was nicht sich sofort messen lassen, auch ein Leben finden. Wir sterben ja auch. Wir müssen mit der Tod uns beschäftigen. Wir müssen mit der Geburt uns beschäftigen und so weiter. Und da Da weiß ich nicht, ob man der Kirche das vorwerfen kann, dass die Leute von der Kirche weg werden. Insgesamt ist die Gesellschaft vielleicht extrem materialistisch, sehr stark auf Konsum. Wenn du viel konsumierst, dann musst du ein guter, bist du erfolgreich, hast du viel Geld wahrscheinlich, dann bist du wahrscheinlich ein guter Mensch. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Und deswegen sage ich, die Kirche hat sicher einiges, was man anders machen könnte oder besser machen könnte. Und die Geschichte der Kirche, das ist ja auch komplex. Also die Kirche war ja nicht immer komplett richtig drauf, aber insgesamt ist, glaube ich, der Bedarf für Spiritualität in unserer zeitgenössischen Welt auf jeden Fall da. Und die, wie sagt man, Mitmenschlichkeit oder Mitliebe oder Compassion, da ist auf jeden Fall, das muss man nur einmal um die Ecke gucken und dann sieht man, da, was überall los ist. Sicher ist der Liebe zu deinem Nächsten ein Thema, was man gut unterstützen könnte. Und ich glaube, die Kirche macht dann schon einen Einsatz da. Ist vielleicht das, was alles umherum ist, was eher vielleicht auch die Leute weg erschreckt. Aber insgesamt, Spiritualität ist, glaube ich, ein Mangelware in unserer Gesellschaft.
Da könnte vielleicht die Kunst einspringen, oder?
Die tut schon. Die Kunstgeschichte ist sowieso. Die Kunst hat die ganze Kunstgeschichte ist ja voll mit Versuchen, wie man die, ich sage jetzt, wenn man Lebensqualität auch noch untersucht und guckt, ist jetzt die Werten, wonach wir leben, die unsere Alltagswerten, sind die eigentlich die Werten von heute oder sind die eigentlich die Werten von die, was weiß ich, von den 50ern oder sind die alt? Leben wir in eine außerhalb der Synchronizität mit das, was für unsere Welt wichtig ist? Und wann setzt man seine Werten unter einen solchen Vergrößerungsglas, wo man die dann auch noch verändern kann? Und das ist ja der Kunst. Der Kunst, man guckt sich ja der Kunst an, um sich selber in der Spiegel der Kunst zu beobachten, könnte man etwas oberflächlich vielleicht sagen. Aber die Tatsache ist ja, der Spiritualität, der lebt in verschiedenen Orten. Und ich würde sagen, vielleicht Kunst, aber ich würde auch sagen Kultur insgesamt, Musik, Poesie, Tanz und so weiter. Der Bedarf, dass wir uns selber auch ein bisschen unsere eigenen Werte untersuchst, das ist ja das, was Kultur in unserer Gesellschaft im Großen und Ganzen tut. Und man könnte auch sagen, die Kirche ist auch ein Teil des Kultur, ein Teil unserer Kultur.
Olafur Eliasson, der Künstler. Am Sonntag wird sein Kirchenfenster, Ostfenster im Greifswalder Dom in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee eingeweiht. Und er ist persönlich dabei. Ist auch nicht alle Tage, glaube ich, dass ein Kunstwerk von Ihnen mit einem Gottesdienst eingeweiht wird, ne?
Ein Gottesdienst als Einweihung. Ich weiß nicht, aber ich hätte ja gerne erst die Gottesdienst und dann die Einweihung oder erst die Einweihung und dann die Gottesdienst. Aber jetzt schauen wir, wie das wird. Der Pfarrer in der Kirche, der Pastor, ist fantastisch, hat sich total da auch toll eingesetzt. Die Kirche ist ja ohnehin wirklich sehr beeindruckend und das ist als Ort und Greifswald ohnehin ist sehr interessant. Deswegen, ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es alles so gut geklappt hat, mit so vielen Leuten mit, was mitgearbeitet hat.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Und jetzt geht es uns um eine der besten Kriegsfotografinnen überhaupt. Vor 10 Jahren wurde sie erschossen. Es war der 4. April 2014, als ein afghanischer Polizist mit dem Ausruf Allahu Akbar auf sie schoss. Sie war sofort tot. Anja Niedringhaus. Sie hatte jahrelang in Kriegs- und Krisengebieten vor allem Zivilisten fotografiert. Jugoslawien, Libyen, Irak, die palästinensischen Gebiete. Bilder mit einem ganz besonderen Blick auf Menschen unter existenzieller Bedrohung. Und dann wurde sie selbst zum Opfer. Eine Ausstellung in New York zeigt jetzt ihr Werk, kuratiert unter anderem von der Kollegin, die direkt neben ihr saß, als Anja Niedringhaus erschossen wurde. Andreas Roberts hat sich die Ausstellung angeschaut.
Es sei die Musik der amerikanischen Sängerin Nora Jones gewesen, die ihn mit Anja Niedringhaus zuerst verband, erzählt Mohammed Mühlheisen. Ihr Musikgeschmack und ihr Lachen. Es war 2003, er war gerade mal 22 Jahre alt und schrieb über den Irakkrieg in Bagdad.
I was very young.
Ich war sehr jung, unerfahren und ich hatte Angst, dort zu sein. Aber du bist da, um zu zeigen, was passiert, um den Krieg mit der Welt zu teilen. Denn wenn wir nicht dokumentieren, ist es so, als ob es nie passiert wäre. Das ist die Macht des Fotojournalismus. Wir dokumentieren diese Momente von gestern und heute für morgen und die kommende Generation.
Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft. Für Mohammed war sie Mentor, Weggefährtin und Inspiration.
Anja hat sich immer um die anderen gekümmert, hat immer anderen Fotografen geholfen, vor allem den Jungen.
Zusammen mit Verlegerin Ami Beckmann und Anja Niedringhaus' langjähriger Kollegin Kathy Gannon kuratierte er nun die Ausstellung am Bronx Documentary Center. Zu sehen sind über 40 großformatige Bilder aus ihrer Zeit in Afghanistan und Pakistan. Für Kathy Gannon, die eng mit Anja zusammenarbeitete und mit ihr im Rücksitz des Wagens saß, als auf sie geschossen wurde, ein emotionaler Moment.
I think the events of that day, the real unexpectedness and how life can change on a dime.
Ich denke an die Ereignisse dieses Tages, an das Unerwartete und Plötzliche und wie sich das Leben im Handumdrehen ändern kann. Wir befanden uns nämlich auf einem Polizeigelände. Es war sehr sicher, so sicher, wie es in dieser Umgebung möglich war. Aber wir haben uns so entspannt gefühlt. Es ist wirklich der schreckliche Preis, den man zahlt, wenn man versucht, so gut wie möglich zu erzählen, was andere ertragen müssen, besonders in einem Konflikt.
Ein begeisterter Junge, der nach seinem Drachen springt. Ein Vater, der mit seinen 5 Kindern ein Moped ausbalanciert, während er einen Passierschein abgibt. Ein Mann, der seine kleine Tochter küsst. Ein Mädchen, das ihre Burka vor ihr Gesicht drückt, um besser durch die Maschen sehen zu können. Immer wieder auch Menschen, die in der Katastrophe des Krieges und der Zerstörung ihren Alltag leben.
Anja hat wirklich eingefangen, wie Menschen in den schwierigsten Situationen den Mut und die Kraft finden, ihr Leben jeden Tag zu leben.
Dabei verstand Anja Niedringhaus sich nie wirklich als Kriegsfotografin, erklärt Michael Camber, der Leiter des Zentrums. Wenn man ihre Fotos sieht, konzentriert sie sich wirklich auf die Zivilisten. Viele von uns haben sich auf das Militär konzentriert, aber sie interessierte sich für die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung und auf Kinder ganz besonders. Aber es sind nicht nur ihre Themen, die menschliche Wärme und die ungewöhnliche Intimität ihrer Aufnahmen, die ihre Bilder so faszinierend machen, sondern vor allen Dingen auch die Ruhe, die sie ausstrahlen und die Komplexität ihrer Komposition. Zum Beispiel der Vater auf dem Moped. Immer wieder wandert das Auge zu den strahlenden Augen der kleinen Tochter, die vor dem Vater auf dem Trittbrett steht und direkt in die Kamera guckt. Der Vater scheint völlig entspannt, mit ausgestreckter Hand, mit dem Passierschein und hinter seinem Rücken 3 Kinderaugenpaare, die über seine Schultern schielen. Kuratorin Ami Beckmann.
Das heißt, dass unser Auge auf den Bildern auch verweilt, auch gerne verweilt, weil da eine kompositorische Harmonie drin steckt, die das Geschehen nicht irgendwie verschönert oder verwässert oder verkitscht, aber die uns trotzdem die Möglichkeit gibt, das zu erfassen, was wir da sehen.
Mit der Ausstellung zeigt das Bronx Documentary Center eine Meisterin des Fotojournalismus. Doch die Welt hat sich in den letzten 10 Jahren für Journalisten stark verändert, beschreibt Michael Camber. Während des Afghanistan-Krieges konnte man als Journalist neutraler sein. Ich meine, man konnte natürlich die Taliban verärgern, man konnte das US-Militär verärgern und man hörte dann von ihnen. Aber man hatte keine Hunderttausende von Anhängern, die man durch seine Berichterstattung mobilisieren oder verärgern konnte. Wir hatten in gewisser Weise eine Menge Freiheit. Heute hingegen wird alles als parteipolitischer Akt gesehen. Wenn man nur versucht, guten, soliden Journalismus über das zu machen, was man vor sich sieht, wird man von allen Seiten angegriffen. Das ist heute viel, viel schwieriger.
André, Anja Niedringhaus und das, was von ihren Fotos zu sehen ist, was auch vielleicht so ein Erbe ist, auch ihrer Arbeit jetzt nachzuvollziehen in New York, also in dieser Ausstellung für uns gesehen von Andreas Roberts. Gehen wir nach München, an die Münchner Kammerspiele. Ein neues Stück einer Erfolgsautorin, nämlich Nora Abdel Maksud, war da heute Abend zum ersten Mal zu sehen. Ort Sylt, Hauptfigur, ein ja, sehr, sehr ambitionierter Lokalpolitiker.
So coward the man that I've become. When I sing from the top of my lungs, then I won't retire. I stand in your fire, inspire the weak to be strong.
Ho, 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 Michael Lakes, Sie waren bei dieser Uraufführung in München in den Kammerspielen. Doping also. Was ist denn da los auf der Bühne?
Da ist schon einiges passiert. Den Sie da gerade hören, das ist Lütti Wesel, der FDP-Spitzenpolitiker auf der schönen Insel Sylt, die er für die Reichen und Schönen und Wohlhabenden möglichst bei der nächsten Wahl gewinnen will. Und
Er hat einen Zusammenbruch gehabt bei einer bedeutenden Rede, die er gehalten hat. Zusammenbruch ist ein bisschen untertrieben. Er hat sich schlicht und einfach in die Hosen gemacht, weil er offenkundig seit Kindertagen irgendwie ein Problem hat, wenn er öffentlich redet, dass ihm das passieren kann. Und nun bringt ihn sein Förderer, sozusagen der Finanzminister der FDP auf Sylt, bringt ihn in eine Klinik und da versucht er sich sozusagen gegen die beginnende Therapie noch zu wehren. Er meint, er sei knallgesund und mit ihm müssen wir gar nichts machen.
Ein Macher.
Ja, ein Macher. Das ist sozusagen das Musterbild eines Machers, der aber nun das Falsche gemacht hat im Wortsinne und nun irgendwie behandelt werden soll. Und sein Förderer hat ihn in eine spezielle Privatklinik gebracht, die von der FDP finanziert wird und von einem alten Freund betrieben wird, der ein gescheiterter Chirurg ist, aber eine Mitarbeiterin hat, die etwas sehr Tolles kann, was in Krankenhäusern dringend benötigt wird. Sie kann sich nämlich die Krankheiten von anderen aneignen. Also man muss sich umarmen und wer einen schiefen Hals hat, wird ihn los und dann hat ihn die Mitarbeiterin. Das ist eine sehr amüsante und sehr schräge Pointe aus der Medizinhistorie, die so natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und da beginnt die ganze, ja, wie soll man sagen, die ganze Farce, denn dieses Krankenhaus ist ein U-Boot, das vor Sylt irgendwie in der Tiefe liegt und das gegen Ende endgültig abzusaufen droht. Und es ist eine wirklich sehr, sehr schräge Versammlung von politischen und sozialen Stereotypen, die Nora Abdel-Maksud da zusammengerührt
hat. Was sind das noch für Stereotype? Also jetzt diesen Lokalpolitiker, das scheint ja schon mal eine sehr prägnante Figur zu sein. Dann die Krankenschwester, auch eine besonders prägnante Figur. Wer taucht denn noch alles auf?
Es taucht noch die Tochter des Politikers auf, der den Spitzenkandidaten bisher gefördert hat. Die soll auch und will auch Karriere machen. Außerdem ist sie eine Frau. Und damit bekommt das Stück gegen Ende speziell auch noch einen extrem stark feministischen Einschlag. Also einerseits ist es eine große und furiose Attacke auf die FDP, also nicht nur auf die FDP, sondern alle, die sozusagen das selber machen, es Kern allen Glücks definieren. Also keinerlei soziale Verantwortung übernehmen wollen, sondern tatsächlich der Ansicht sind, wer will, der kann. Und der wird auch notfalls eine Wahl gewinnen, aber in jedem Fall Erfolg haben. Das ist die eine Zielrichtung. Und die andere, als dann die sozusagen Ersatzspitzenkandidatin ins Spiel kommt, ist eben die feministische, also die Frage, wer hat eigentlich das Leben all der Frauen, die vor uns gelebt haben, uns geboren haben, uns gepflegt haben und alles Mögliche, wer hat deren Arbeit bezahlt? Da geht's dann schlussendlich hin. Das ist aber der Witz der Veranstaltung, dass sich beides die ganze Zeit durchdringt. Das ist also Nora Abdel-Maksud kann etwas, was im deutschen Theater, auch im jüngeren deutschen Theater ziemlich selten ist. Sie kann A, sehr, sehr komisch sein, wenn sie diese ganzen Geschichten, die sie da erzählt, durcheinander mischt und durcheinander wirbelt und die Figuren wirklich extrem utrieren lässt, also wirklich dem Affen Zucker geben lässt. Es ist eine richtige furiose Komödie und gleichzeitig kann sie diesen Spaß unterfüttern mit dem, was sie erzählen will. Also einerseits den Kommentar zur Selbstoptimierung, deswegen heißt das Stück ja auch Doping. Doping ist die Droge, mit der man selbstoptimiert durch die Wirtschaft und durchs Leben geht. Das andere ist eben ja die Erinnerung daran, dass es eben ein anderes, eben das weibliche Leben in der Geschichte gegeben hat. Beides zusammen geht manchmal ziemlich durcheinander und auch wild durcheinander. Und es ist ein Spiel mit beidem und es ist ein Spiel, das extrem amüsant ist und extrem viel Spaß bereitet. Boulevard eigentlich, wenn man es so nehmen will. Boulevard aber mit starken politischen Untertonen.
Ein offenbar ziemlich begeisterter Michael Lages, also kommt aus dieser Uraufführung in München ein Kammerspielen, das Stück Doping, also von Nora Abdel-Maksud. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat Christian Neugebauer.
Die Universität Köln hat die US-Philosophin und Feministin Nancy Fraser wegen ihrer Haltung zum Nahostkonflikt ausgeladen. Sie sollte in einem Monat die jährlich vergebene Albertus Magnus Professur antreten. Die Hochschule begründete den Schritt heute mit dem Aufruf Philosophy for Palestine. Den hatte Fraser mit unterzeichnet, allerdings schon im vergangenen November. Darin wird Israel ein beginnender Genozid und ein der Apartheid in Südafrika ähnliches Vorgehen vorgeworfen. Zum Terrorangriff der Hamas heißt es, die Gewalt in der Ost habe nicht damit erst angefangen. Die Uni Köln teilte nun mit, der Aufruf stelle das Existenzrecht Israels faktisch in Frage, relativiere den Hamas-Terror und rufe zum akademischen und kulturellen Boykott Israels auf. Inzwischen verurteilten wiederum Wissenschaftler wie die Soziologen Stefan Lessenich und Hartmut Rosa oder der Philosoph Axel Honneth die Entscheidung der Universität Köln als kaum vereinbar mit der Wissenschaftsfreiheit. Francesca Imavuda Rivers ist eine britische Schriftstellerin, Komponistin und Schauspielerin und Opfer von rassistischen Beschimpfungen. Das meldet die BBC. Während Spider-Man-Darsteller Tom Holland in einer neuen Londoner Westend-Produktion von Romeo und Julia die männliche Hauptrolle übernimmt, wird sie die weibliche Hauptrolle spielen. Das wurde vergangene Woche bekannt gegeben. Seitdem habe es im Internet eine Flut von rassistischen Beschimpfungen gegen ein Mitglied des Ensembles gegeben, teilte die Jamie Lloyd Company heute mit. In der Erklärung heißt es, man verurteile dies. Man werde alle Mitarbeiter des Unternehmens um jeden Preis unterstützen und schützen. Jeglicher Missbrauch werde nicht geduldet und gemeldet. Mobbing und Belästigung hätten keinen Platz im Internet, in unserer Branche oder in unseren Gemeinschaften. Das Stück wird vom 11. Mai bis zum 3. August im Duke of York Theatre in London aufgeführt. Der Musiker Gil Oferim plant nach seinem Prozess um einen erfundenen antisemitischen Vorfall den Neustart. Er werde sich wieder der Musik widmen und neue Songs schreiben, postete er auf Instagram. Dort gab der 41-Jährige auch bekannt, dass er seine Gitarren und die seines bekannten Vaters verkaufen will. Es waren seit Monaten die ersten Mitteilungen auf Oferims Instagram-Account. Der Musiker hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem er im November vor Gericht überraschend ein Geständnis abgelegt hatte. Das Verfahren gegen ihn wurde daraufhin gegen eine Geldauflage eingestellt. Oferim hatte 2021 in einem Video Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmanager in Leipzig erhoben und Anzeige erstattet. Der Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Das dürfte wohl der natürlichste Baustoff überhaupt sein, nämlich Holz. Seit einigen Jahren werden damit sogar Hochhäuser in Städten gebaut. Konstruktives Bauen, also richtig von Grund auf bauen mit Holz in den Städten, das beschäftigt eine Ausstellung in Berlin, die heute Jan Friedrich eröffnet hat, stellvertretender Chefredakteur der Fachzeitschrift Bauwelt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, es wurde ja schon immer mit Holz gebaut, seitdem Menschen überhaupt irgendwas gebaut haben. Dann war es lange weg, gerade so im 20. Jahrhundert. Und jetzt seit einigen Jahren ist es wieder da, auch in Innenstadtbereichen, sogar recht hohe Häuser. Also das hat sich offenbar bewährt, das Bauen mit Holz, auch in diesen Zeiten. Warum eigentlich?
Wir reden jetzt vom konstruktiven Holzbau, also dass wirklich ein Haus, die Tragstruktur aus Holz konstruiert ist. Wenn man denkt an Holzverkleidungen und sowas, das gab es natürlich immer. Aber tatsächlich den konstruktiven Holzbau, den gab es wahrscheinlich gut 100 Jahre nicht. Da ist einfach der Beton, hat das Holz abgelöst. Und das hat ganz viel mit Brandschutzfragen zu tun. Man hat Angst gehabt, dass die Städte abbrennen und die Gefahr ist ja nun tatsächlich auch da. Aber ja, jetzt im Zusammenhang damit, dass man entdeckt hat, dass der Holzbau eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit ist, nachhaltig zu bauen, beim Bauen weniger CO2 freizusetzen, haben sich einige Architekten seit Jahren überlegt, wie kann man den Holzbau auch wieder zurück in die Stadt bringen. Und da wurde mit viel Schweiß, wurde da versucht, die Brandschutzbestimmungen auszudehnen und Lösungen dafür zu finden. Und
auszudehnen, das macht ja mir ein bisschen Sorge.
Nicht auszudehnen, sagen wir mal so. Und die Brandschutzbestimmungen vielleicht etwas zu überlisten, indem man Konstruktionen baut, die diesen Brandschutzbestimmungen eben dann doch entsprechen. Und so ist man über die Jahre Geschoss um Geschoss höher geworden und kann inzwischen eigentlich auch Hochhäuser aus Holz bauen.
Und das Holz ist auch stabil genug, um zum Beispiel Hochhäuser zu bauen?
Ja, also die Stabilität ist beim Holz eigentlich gar kein Problem. Also Holz ist, das Material ist ja selber nicht besonders schwer. Das heißt, wenn ich wirklich also Holzgeschoss über Holzgeschoss stapel, bekomme ich gar nicht so eine riesengroße Last, wie wenn ich das zum Beispiel aus Beton mache. Also das heißt, statisch gesehen ist es sowieso gar kein Problem. Eben bei Hochhäusern ist es auch eher immer das Problem gewesen, wie gehe ich damit um, falls es doch mal brennt? Wie bekomme ich die Leute rechtzeitig raus und so weiter. Und da gibt es eben inzwischen Lösungen. Also man kann ganz banal eine Sprinkleranlage zum Beispiel einbauen und da geht das inzwischen. Also in Deutschland sind wir noch nicht so hoch, aber in Schweden und in Norwegen gibt es zum Beispiel inzwischen Hochhäuser, die fast 80 Meter sind, also 20 Geschosse und eben fast vollständig aus Holz gebaut.
Und der Brandschutz ist gewährleistet? Nicht nur in Hochhäusern, sondern auch in, ich sag mal, regulär hohen Häusern, die vielleicht 4, 5 Etagen haben oder so, ist gewährleistet durch eine Sprinkleranlage? Das ist alles?
Wollen wir jetzt ganz tief in den Brandschutz? Oh je, ganz
das wäre schon interessant, weil der Brandschutz doch einer der Faktoren ist, den sich doch viele vergegenwärtigen, wenn sie sich fragen, bauen mit Holz, vor allem in dicht besiedelten Gebieten. Wie ist denn Holz ertüchtigt worden, dass es eben nicht mehr so einfach brennt?
Also das Holz kann natürlich brennen, wie es vorher auch gebrannt hat. Die Lösungen, die es da gibt, gehen dahin, dass man es zum Beispiel eben nicht offen lässt, sondern verkleidet. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass man die Querschnitte etwas dicker macht. Also beim Brandschutz geht es nicht darum, dass es gar nicht brennen kann, sondern dass, wenn es brennt, eben nichts passiert oder ich die Leute rechtzeitig rauskriege. Dann gibt es eine Möglichkeit, Holzhäusern in der Stadt sieht man von außen oft nicht an, dass sie aus Holz sind, weil die Fassade eben gar nicht aus Holz ist. Nämlich dann nochmal ein besonderes Thema, die Fassade sollte eben tunlichst auch nicht brennen können in der Stadt. Das geht aber auch und da baut man dann einfach zwischen den Geschossen so eine Metallsperre ein, die verhindert, dass das Feuer überschlagen könnte.
Und ansonsten haben Sie ja noch den Aspekt der Nachhaltigkeit betont. Also Stabilität habe ich verstanden, Brandschutz habe ich verstanden, das funktioniert offenbar alles inzwischen ganz gut. Dann die Nachhaltigkeit. Sie sagen, Bauen mit Holz ist auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Es sei vielleicht sogar nachhaltiger, als zum Beispiel mit Beton zu bauen oder anderen Stoffen. Dann fragt man sich natürlich, der Wald wird ja auch für den Klimaschutz benötigt.
Ja, also das ist tatsächlich auch nicht die alleinige Lösung fürs nachhaltige Bauen, dass man jetzt plötzlich alles aus Holz macht. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass im Holz Kohlenstoff gespeichert ist, also CO2 gespeichert ist und man kann es im Prinzip sich so vorstellen, dass ein Gebäude aus Holz das CO2, solange wie das Gebäude dort steht, quasi vom Markt nimmt. Also solange wie das Holz erhalten bleibt, ist das CO2 darin gebunden. Und man stellt sich das dann so vor, dass im Prinzip eine aus Holz gebaute Stadt eigentlich ein riesengroßer CO2-Speicher ist. Der andere Aspekt ist natürlich, es ist ein nachwachsender Rohstoff. Wenn ich ihn rode, kann ich ihn auch wieder nachpflanzen. Was mit Kies oder Sand, den ich für den Beton brauche, eben nicht geht. Das sind Rohstoffe, die ich extrahiere und die nicht nachzusäen sind. Den anderen Aspekt, den Sie genannt haben, klar, wenn Wald natürlich für Artenvielfalt auch genutzt werden soll und nicht nur als reine Holzplantage, kommt man sicher an Grenzen. Also es gibt eine Studie vom WWF, die ganz klar sagt, also der Holzbedarf, den wir insgesamt haben, der ist eigentlich viel zu hoch, weil eben nicht nur der Bedarf fürs Bauen in Holz steigt, sondern was sich die Textilindustrie auch Textilien entwickelt, die aus Holz sind. Die Verpackungsindustrie braucht immer mehr Holz. Aber der WWF schlägt eben tatsächlich auch vor, also wenn Holznutzung, dann doch tatsächlich fürs Bauen, weil dort der Kohlenstoff lange gebunden wird.
Es ist ja, vermute ich, auch immer eine Kombination aus Holz und anderen Baustoffen. Reines Holzbauen in der Stadt kommt vermutlich nicht in Frage, oder?
Passiert ganz, ganz, ganz selten und ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch historisch eigentlich nicht passiert. Also bis ins 19. Jahrhundert waren die Hälfte der Häuser in Deutschland Fachwerkhäuser. Die sind ja auch immer eine Kombination aus einem Fachwerkgerüst, also aus einem Holzgerüst und einer Ausfachung, die dann aus einem anderen Material ist. Und so kann man sich das heute auch vorstellen. Was im Moment sehr viel gemacht wird, ist, dass man Holz mit Beton kombiniert. Also eben an den Stellen, an denen ich ein noch tragfähigeres Material brauche, eben den Beton.
Dann doch wieder Beton, ne?
Genau, ja.
An dem kommt man offenbar doch nicht so einfach vorbei.
Zu 100% sicher nicht, nein.
Dann schauen wir doch mal auf die Objekte oder Beispiele, die jetzt in der Galerie Aedes da in Berlin zu sehen sind. Wie groß ist die Bandbreite? Was sind so die herausragenden Beispiele für Sie?
Interessant sind zum Beispiel Gebäude, die mit so Holzraummodulen gebaut wurden. Das kommt mehrmals in verschiedenen Projekten in der Ausstellung vor. Also zum Beispiel einmal ein Kindergarten in Saarbrücken von NKBAK aus Frankfurt am Main. Das ist ein Büro, die auch schon eine Menge Schulen in Frankfurt, in Berlin auch ganz viele Schulen mit diesem System gebaut haben. Und das Spannende ist, dass man den, wenn man so an Raummodul denkt, denkt man, ah, da ist der Plattenbau ja nicht weit und sowas. Das sieht bestimmt alles ganz furchtbar gleichförmig und langweilig aus. Nein, die bekommen wirklich das hin, bei jedem Projekt eine völlig andere Anmutung, obwohl eigentlich dasselbe Grundmodul drin steckt. Das ist so die eine Seite, also wirklich bauen mit so vorgefertigten Holzmodulen. Dann ein wichtiger Aspekt, wo Holz ein wirklich optimales Material ist, ist, wenn man an Umbau, an Erweiterung, an Aufstockung von Gebäuden denkt. Da gibt es einige Beispiele, zum Beispiel ein Umbau, das ist ein internationales Beispiel jetzt von einer alten Fabrik in Peking von Sau Architects. Die haben ein wundervolles Dachtragwerk aus Holz auf eine alte Fabrik draufgesetzt. Und jetzt gesagt, das Gute eben, wenn man erweitert oder wenn man aufstockt, ist Holz eben sehr geeignet, weil es ist eben nicht so schwer wie viele andere Materialien. Dadurch kann ich eigentlich auch auf Wohngebäude problemlos, wenn der Bebauungsplan es erlaubt, 2-3 Geschosse aufstocken, ohne dass ich die Konstruktion irgendwie ertüchtigen muss.
Also, wie sich das konstruktive Holzbauen bewährt hat, das kann man jetzt nachvollziehen in Berlin in einer Ausstellung in der Galerie Aedes. Und Jan Friedrich ist stellvertretender Chefredakteur der Bauwelt dieser Fachzeitschrift und hatte auch ein Grußwort zur Ausstellung geschrieben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So, und wenn wir gerade bei diesem offenbar außerordentlich nachhaltigen Baustoff waren, bleiben wir doch dabei, also nicht unbedingt bei Holz, aber bei der Frage, wie Nachhaltigkeit eigentlich Thema in der Kunst sein kann. Das hat sich die Klimabiennale auch gefragt, die erste ihrer Art. In Wien ist sie heute gestartet und Till Köppel konnte sich schon einiges anschauen.
Songs for the Changing Seasons, also Lieder für die wechselnden Jahreszeiten, heißt die Hauptausstellung der Klimabiennale am ehemaligen Wiener Nordwestbahnhof. Musik der schwedischen Sängerin Sofia Jernberg begleitet Besucherinnen und Besucher in die große Ausstellungshalle.
Die Idee, Lieder für den Titel einer Ausstellung zu verwenden, bedeutet auch, darüber nachzudenken, was ein Lied ist und was ein Lied kann. Wir können so auch über Begriffe wie Rhythmus oder Musikalität in Bezug auf die Kunst nachdenken,
sagt Philippa Ramos. Gemeinsam mit Lucia Pietro Justi kuratiert sie die Ausstellung Songs for the Changing Seasons.
Woran Lucia und ich wirklich glauben und was wir hier auch in die Praxis umsetzen, ist, dass die Kunst ein grundlegendes Werkzeug ist, um nicht nur die Zeit, in der wir leben, darzustellen und zu verstehen, sondern auch um Wissen zu produzieren, das genauso gültig ist wie jedes andere System von Wissen, das wir kennen.
Die Hauptausstellung der Klimabiennale ist eine Begegnung von Kunst und Ökologie. Das zeigt sich etwa in der begehbaren Soundinstallation des Kollektivs Cooking Sections, die sich mit Ernährungssystemen auseinandersetzt, oder in Adrian Villar-Rochas Film The End of Imagination, der das Leben von Tieren in Gefangenschaft thematisiert. Philippa Ramos und Lucia Pietro Justi möchten Menschen, die in ihre Ausstellung kommen, nicht belehren oder mit Informationen überschütten. Viel wichtiger sei die Erfahrung und das Reflektieren der Kunst und ihrer Botschaften. Es geht um einen positiven Zugang. Selbst wenn das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist, stehe man vor großen Veränderungen, sagt Claudius Schulze bei der Pressekonferenz im Wiener Kunsthaus. Gemeinsam mit Sitara Patirana leitet er die Klimabiennale.
Das heißt gleichzeitig aber auch, für Pessimismus ist es zu spät. Wir dürfen nicht verzagen, dass wir es nicht geschafft haben, die Klimakrise abzuwenden, sondern wir müssen jetzt jeder Einzelne alle nötigen Schritte unternehmen. Das heißt, der Klimabiennale geht es ganz stark eben um diese Macht für jeden Einzelnen, etwas zu unternehmen, ein besseres Leben für uns und für die zukünftigen Generationen zu erhalten.
Mit der Klimabiennale hat man sich in Wien viel vorgenommen. Ein Überblick fällt zu Beginn des Festivals noch etwas schwer. Viele Projekte sind erst im Entstehen. Insgesamt 60 Kulturpartner in Wien und anderen Städten Österreichs wirken mit. Sitara Patirana ist sich so mancher Vorbehalte durchaus bewusst.
Festivals werden oft für ihre Fülle an Programmen kritisiert. Es gibt keinen roten Faden, man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Bei uns ist das Teil vom Konzept tatsächlich. Die Vielschichtigkeit, die unterschiedlichen Veranstaltungen und Ausstellungen, das spartenübergreifende Programm soll genau das auf einer Metaebene verdeutlichen und widerspiegeln.
Into the Woods, Annäherungen an das Ökosystem Wald, heißt die Ausstellung, die im Außen- und Innenraum des Wiener Kunsthauses zu sehen ist. Im einst von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Museum stehen die unterschiedlichen Waldregionen des Planeten im Fokus. Was sich im Wald so alles tut, wird im Außenbereich des Kunsthauses in unmittelbarer Nähe einer stark befahrenen Straße demonstriert. Die moosbewachsene Schalenkonstruktion des Künstlers Markus Jeschaunig lockt Ausstellungsbesucher mit dem Duft des Waldes.
Die Idee dabei war, einen Duft von einem Waldboden direkt hier in die Stadt zu bringen. Man kann hier eintauchen und eine echte Waldlandschaft erleben.
Die künstlerischen Projekte der Eröffnungsausstellungen setzen auf das Erleben und Erfahren von Natur. In vielen Kunstwerken wird die Intention schnell sichtbar. Bei anderen bleibt sie im Verborgenen oder es fehlen eben doch Information und Kontext. Die erste Klimabiennale Wien wirbt in den kommenden 100 Tagen jedenfalls für Dialog, für eine nachhaltig lebenswerte Zukunft.
Till Köppel also mit diesem Blick voraus. Und Ulrike Timm schaut auch voraus, nämlich auf die Feuilletons des nächsten Tages, also vom 6. April.
Reden wir über Geld oder besser über Gold. Noch nie war die Feinunze so teuer. $2.304,95 für rund 31 Gramm. Also in etwa so viel wie 1,5 Riegel einer handelsüblichen Schokoladentafel. Die Taz gibt Nachhilfeunterricht für unsere jüngeren LeserInnen und schreibt, Gold ist so etwas wie der Bitcoin, nur analog. Es hat fast keinen praktischen Wert und trotzdem zahlen die Menschen viel dafür, ohne so recht zu wissen, warum. Und auch Experten rätseln, tagesschau.de, warum der Goldpreis derzeit so stark ist. Die Wochentaz rät, nicht kaufen, aber auch nicht verkaufen. Wir raten noch, sich eine Unze, 1,5 Schokoladenriegel gönnen, kommt billiger und pusht sofort. Kein Gold, aber viel Geld hat Paris in die Hand genommen, um die Olympischen Spiele in diesem Sommer auszurichten. Vor allem die Vorstadt, die viel geschmähte Banlieue, soll profitieren und so schaut sich Niklas Mark für die Frankfurter Allgemeine schon mal um. Stadtautobahn, Unterführung und gleich ein sprechendes Bild der Lage. An einem Betonpfeiler steht wie eine Beschwörungsformel das Wort Confiance, Zuversicht. Dahinter kampieren Geflüchtete und Obdachlose. Die Autobahnbrücke dient ihnen als Dach. Rechtzeitig zu Beginn der Olympischen Sommerspiele will die Regierung die improvisierten Lager der Obdachlosen abräumen und sie in die Provinz umsiedeln lassen, lesen wir in der FAZ. Immerhin, ein komplett neues Viertel soll entstehen, lebenswert und grün soll es die Pariser Vorstadt aufwerten und vielen Menschen neuen Wohnraum bieten. Allein vom Wie ist FAZ-Autor Mark nicht begeistert. Viel zu große, viel zu breite Straßen, an denen sich endlose Aneinanderreihungen von 6- bis 9-geschossigen Wohnblocks und Riegeln aufreihen. Dominique Parot, der seit seinem Bau der neuen Pariser Nationalbibliothek für monumentale Großformen bekannt ist, hat als oberster Stadtplaner des neuen Viertels die Quersumme aller durchschnittlichen europäischen Neubauviertel inklusive aller Fehler gezogen, kritisiert die FAZ. Der österreichische Kabarettist und Regisseur Josef Hader ging für seinen neuen Film gleich ganz weit nach draußen und erkundete die Abgründe des Landlebens. Schonungslos zärtlich findet die Welt seinen Film Andrea lässt sich scheiden. Der große Unterschied zu uns Großstadtblasenmenschen ist, dass man sich auf dem Dorf nicht aus dem Weg gehen kann, sagt Hader. Dann will man sich nicht zerstreiten, lügt sich an. Auf dem Land herrscht eine Deformiertheit, die sich von der Deformiertheit der Stadtbewohner unterscheidet. Dabei will Josef Hader aber nicht alles immer gleich an die große Glocke gehangen wissen. Ich finde, dass die Medien solche dramatischen Diagnosen schüren und Gegensätze groß aufblasen, damit sie ihre Artikelchen verkaufen können, sagt er. Ambivalenzunverträglichkeit kann man vor allem bei Menschen beobachten, die viel im Internet sind. Die sind in einem Teufelskreis, sind aber nicht der normale Querschnitt der Bevölkerung. Wenn ich meinen Bruder auf dem Land besuche, erlebe ich Menschen, die gegensätzliche Parteien wählen und trotzdem miteinander auskommen. Beim Stammtisch sucht man das Gemeinsame vor Ort. Es könnte schon eine kleine Weltrettung sein, wenn wir wieder etwas mehr zusammensitzen würden, statt einzeln vor dem Bildschirm. Das ganze Interview mit Josef Haader finden Sie in der Welt. Und weil wir Ihnen ja keine Artikelchen verkaufen, sondern nur ein bisschen vorlesen wollen, hier noch fix zwei Schlagzeilen zum Wochenende. Mögen Sie nie, Sahara-Staub hin oder her, in die Lage kommen und mit einem Moody Guthrie-Zitat stöhnen, weil meine Lungen rasseln, kann ich nicht mehr jodeln. Die Welt. Und darauf antworten wir ein klein wenig sinnfrei, aber mit Spaß und der FAZ. Hilf dir selbst, sonst helfen dir Monster.
Die Feuilletons vom 6. April und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Übrigens ein Jahr ist es her, dass die letzten Corona-Maßnahmen ausliefen. Anlass für uns, mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates zu reden, Alena Böks. Das Interview der Woche finden Sie in unserer Mediathek, in unserer Audiothek. Darüber zu reden, wie die Pandemie uns auf Dauer verändert hat. Und das war ja auch für den Kulturbetrieb entscheidend. Ängste, negative Energien, Ohnmachtsgefühle, das sagt sie im Interview, hätten negative politische Folgen auf Dauer und daher müssten Freunde der Demokratie neue Signale aussenden.
Wir müssen in die positiven Emotionen gehen. Die angstbesetzten Botschaften, das machen die anderen und zwar sehr erfolgreich. Da muss man sich klar machen, wir müssen das andere machen. Wir müssen das Zusammenhaltende, das Stärkende, das Schützende, das Positive, das Zuversichtliche, das Mutige, ja vielleicht auch mal das Witzige. Also einfach die vielen positiven Emotionen, die man dann ja auch aktivieren kann, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr bedienen. Und ich sehe, dass das zum Teil ankommt. Also gerade weil wir so eine belastete Gesellschaft sind, glaube ich, wird das jetzt immer wichtiger.